Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Über die Folgen der Corona-Pandemie, Lockdown und Homeschooling für Kinder und Jugendliche wurde zuletzt viel debattiert. Denn die vergangenen 12 Monate zeigen offenbar zunehmend Schleifspuren, nicht nur an den Nerven von Erwachsenen. Familienministerin Franziska Giffey sprach in diesem Zusammenhang zuletzt von Bindungs- wie auch Bildungsstörungen als langfristige Folge. Und auch in der Corona-Diskussion der Regierung stand das Thema Schul- und Kita-Öffnungen gestern aus diesem Grund weit oben auf der Agenda. Doch was ist wirklich gesichert zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen? Dazu habe ich heute als Gesprächspartner Professor Marcel Romanos eingeladen. Er ist Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit am Universitätsklinikum Würzburg und stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Hallo Professor Romanos, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Die COPSI-Studie ist eine der Studien, die hat am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf stattgefunden, die jetzt zuletzt mit ihren Ergebnissen auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat, denn danach sind die seelischen Belastungen seit dem ersten Lockdown bei Kindern und Jugendlichen doch merklich gestiegen. Welche validen Erkenntnisse gibt es denn noch, wo man sagen kann, es ist tatsächlich mehr Stressproblematik aufgetreten bei den Kindern, vielleicht Depressionen haben zugenommen, Essstörungen und so weiter?
Ja, das tatsächlich ist sehr erfreulich, dass wir mit der COPSI-Studie auch Zahlen haben, die belastbarer sind, weil im Vorfeld wurde natürlich auch sehr viel spekuliert und es wurden sehr viele Eindrücke aus unterschiedlichen Regionen berichtet. Das heißt, darüber hinaus haben wir noch relativ wenige Daten, wie stark die Belastungen der Kinder in Deutschland sind.
In welche Richtung zielen denn die Problematiken? Ist es einfach nur das Empfinden, dass man mehr Stress hat, vereinsamt oder tatsächlich auch sowas Massives wie Essstörungen? Also wie sehr kann man schon sagen, es gibt zumindest Hinweise oder ist es wirklich noch mehr Spekulation, Einzelfallberichte?
Also ich glaube, was wir alle gut nachvollziehen können, ist, die Lockdown-Maßnahmen sind belastend für die Erwachsenen, für die Kinder. Belastungen sind erstmal normal und das ist auch nachvollziehbar, dass wir Belastungsreaktionen zeigen. Aber Belastungen heißen nicht automatisch, dass psychische Erkrankungen auftreten müssen. Was wir jetzt doch besser nachvollziehen können, ist das, was wir doch auch immer wieder klinisch beobachten, dass nicht alle gleichermaßen belastet sind. Wir sehen, dass sehr viele Kinder mit den Lockdown-Maßnahmen gut zurechtkommen, auch die Sinnhaftigkeit verstehen und wenn man das ihnen erklärt, damit auch wirklich prima umgehen und manchmal sogar besser als die Erwachsenen. Wir sehen jetzt aber auch und haben jetzt auch Daten darüber, dass manche Gruppen von Kindern schneller unter Druck geraten und hier vielleicht auch schneller psychisch krank werden können. Und das sind vor allem Kinder, die auch vorher schon benachteiligt waren, die vorher schon Schwierigkeiten hatten, sowohl schulisch oder in der sozialen Integration. Und das kann man sich natürlich sehr gut vorstellen. Ein Kind, das vorher schon Leistungsprobleme in der Schule hatte, wird es durch Homeschooling nicht leichter haben. Kinder, die vorher schon Schwierigkeiten hatten, Freunde zu finden, werden in den Lockdown-Maßnahmen Schwierigkeiten haben, mit anderen Kindern überhaupt Kontakt aufzunehmen. Und Kinder, die in Familien in Gefahr sind, weil psychische Erkrankung herrscht, auch bei den Eltern, oder Alkoholismus oder Gewalt, die sind jetzt natürlich besonders gefährdet.
Gibt es auch Differenzierungen je nach Alter? Denn die Problematik fängt bei den ganz Kleinen an, die anfangs vielleicht nur mit Oma und Eltern aufwachsen, ohne andere Kinder durch Krabbelstuben, wie sie sonst üblich sind, kennenzulernen. Es fängt mit den Grundschülern an, die Lesen und Schreiben nur zu Hause beigebracht bekommen, geht dann nachher weiter zu den weiterführenden Schulen bis hin zu den jungen Erwachsenen, die anfangen mit einer Ausbildung und in der Pubertät mittendrin stecken. Also das ist ja dann doch ein ganz unterschiedliches Umfeld und wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Problematiken.
Ja, also Sie sehen das genau richtig. Die Probleme sind in den unterschiedlichen Altersstufen nicht die gleichen. Und die ganz kleinen Kinder, die Neugeborenen im ersten Lebensjahr, hier ist natürlich das, was auch verschiedene Initiativen adressieren, die frühen Hilfen adressieren. Wie kann man hier Eltern unterstützen, die in die Überforderung kommen? Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen, aufsuchende Hilfen, die jetzt auch in der Pandemie nur eingeschränkt verfügbar sind. Und hier muss man doch sehr aufpassen, Kinder, die möglicherweise denen Gewalt angetan wird und die vernachlässigt werden, wie können wir es schaffen, dass die nicht hinten runterfallen? Und so verändern sich dann die Probleme über die Altersspanne, die schulischen Schwierigkeiten, Kinder, die von Missbrauch, Misshandlung gefährdet sind und dann die Jugendlichen, die natürlich sich schon stark nach außerhalb orientieren, wo die Eltern auch nicht mehr so viel Einfluss haben und die natürlich jetzt besonders darunter leiden, dass sie mit ihren Gleichaltrigen nur schwieriger in Kontakt kommen. Nicht alle können das gut kompensieren.
Was kann man denn generell anbieten, um ein bisschen die Kompensationsmechanismen trotzdem mit allen Einschränkungen, die vorherrschen, zu fördern? Gerade wenn noch kein behandlungsbedürftiger Zustand ist, sondern so in der Anfangsphase, dass man gar nicht erst in die Schieflage reinrutscht.
Also es berichten sehr viele Institutionen, ob das jetzt Kliniken oder auch Niedergelassene sind, aber insbesondere auch die Beratungsstellen, dass es doch sehr viele Anfragen gibt. Und die Situation hat sich auch, glaube ich, dahingehend gewandelt, dass in den letzten Jahren auch viel mehr Online-Angebote nicht nur angeboten werden, sondern auch wahrgenommen werden. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Tipps und Tricks und Ideen und Ratschläge für Familien. Wie kann man die Zeit verbringen? Wie kann man gut und konfliktfrei miteinander leben? Und welche Möglichkeiten gibt es auch in der Pandemie aktiv zu bleiben, sozial aktiv zu bleiben? Und wir kennen viele Beispiele von Familien, die das toll aufgreifen und auch umsetzen können. Viele Familien rücken in der Pandemie auch sehr viel enger zusammen. Und auch da, wo ein Kind nicht allein ist, sondern Geschwister hat, sehen wir, dass sich da auch oftmals ganz neue Allianzen in den Familien ausbilden. Aber das ist eben nicht bei allen so. Wenn Sie sich vorstellen, die Alleinerziehenden in Deutschland, die ohnehin in vielerlei Hinsicht benachteiligt sind und aus meiner Sicht nicht ausreichend unterstützt sind, wenn hier Einzelkinder von Alleinerziehenden allein im Homeschooling sind, die Mutter gezwungen ist, trotzdem ganztags zur Arbeit zu gehen, das sind Kinder, die schnell sozial isoliert sind, schnell vereinsamen, wo dann auch wenig Möglichkeiten zur Kompensation bestehen.
Das heißt, die Gefahr, dass die Schere weiter auseinandergeht, die ist durchaus gegeben. Zumal auch diese Angebote, die Sie genannt haben, würde ich mir vorstellen, doch eher sowieso von Familien genutzt wird, die online-affin sind, die eine gewisse Aufgeschlossenheit haben, bestimmte Angebote anzunehmen. Während die, die es eigentlich erreichen sollte, wo es sowieso kritisch ist, vielleicht gar nicht darauf aufmerksam würden und solche Angebote nutzen.
Ja, das ist richtig. Und wir machen uns natürlich von Seiten der Kinder- und Jugendpsychiatrie besondere Gedanken um die Kinder, die bereits vorher psychische Erkrankungen hatten. Also wenn Sie denken an Kinder mit Depression und Angsterkrankung, das ist nichts Seltenes. Wir wissen von der KICS-Studie des Robert-Koch-Instituts, dass vorher schon mindestens 20% der Kinder in Deutschland Symptome psychischer Erkrankungen hatten. Es scheint jetzt sogar noch mehr geworden zu sein in der Pandemie. Und wenn man von diese hohe Rate von Kindern denkt, die psychisch belastet sind und psychische Erkrankungen aufweisen, die werden in der Pandemie besonders unter Druck geraten. Das trifft sowohl zu für die Angsterkrankungen, für die depressiven Störungen, wenn Kinder ohnehin Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren, Alltagsstruktur einzuhalten oder Ängste haben, Kontakt mit anderen aufzunehmen. Aber das ist auch schwierig für Kinder, die beispielsweise mit ADHS, die einen hohen Bewegungsdrang haben und die in der Situation, wenn sie zu Hause sind, schlecht rauskommen, nicht aktiv sein können, nicht in Sportverein gehen können, dann natürlich auch die Konflikte zu Hause stark zunehmen können. Also um diese Kinder mit Vorbelastungen und die sozial auch benachteiligt sind, machen wir uns jetzt besonders Gedanken.
Wie steht es denn dann um die Versorgungssituation? Es gab jetzt zum Beispiel aus Tübingen von dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie doch einen sehr deutlichen Aufruf, wo auch der eklatante, ja, oder die eklatante Zunahme an Anfragen besprochen wurde und dass die Therapieplätze aber alle belegt sind. Ist das jetzt ein Einzelfall oder kommt Ihnen das doch häufiger zu Ohren? Sie hatten es ja selber sogar schon kurz angedeutet, die Anfragen an sich haben sich gemehrt. Jetzt, wenn tatsächlich eine Therapie nötig wird, kann man das im Augenblick so abdecken?
Also mit einem Kollegen in Tübingen, Herrn Renner, kenne ich gut. Wir sind eng befreundet. Ich hatte auch gerade eben noch Kontakt mit ihm. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas falsch angekommen. Was er beklagt hat, ist die hohe Rate an Notfällen in seiner Klinik. Das heißt, viele suchen in der Krise dann auch Hilfe. Und wichtig ist, die bekommen auch alle Hilfe. Was dann fehlt, und das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Aspekt, ist, wenn man in der Krise dann Hilfe geleistet hat, wie es alle Kliniken und auch alle Niedergelassenen in Deutschland tun, dann langfristig Psychotherapieplätze für Kinder und Jugendliche zu bekommen. Das ist etwas, was vorher schon schwierig war und was jetzt in der Krise nicht leichter geworden ist. Eine Möglichkeit, die intensiv genutzt wird, und ich kenne viele Institutionen, viele Kliniken, die das jetzt doch intensiv betreiben, sind Online-Angebote und Psychotherapie auch online verfügbar zu machen. Das klappt bei Älteren deutlich besser. Wo es nicht so gut funktioniert, sind die ganz Kleinen. Für die ist es natürlich schwierig, Psychotherapie über den Bildschirm zu verfolgen oder nur sehr eingeschränkt möglich. Aber wir haben da insgesamt doch sehr positive Erfahrungen gemacht.
Eine Frage wäre auch jetzt, was diese Langfristigkeit angeht. Klar, im Augenblick ist die Belastung hoch, der Stressfaktor ist hoch. Wächst sich das vielleicht aber auch wieder aus?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die gerade auch heiß diskutiert wird. Und wir haben natürlich auch von Seiten der Fachgesellschaft einige Pressemitteilungen recht kritisch wahrgenommen, wenn beispielsweise über eine verlorene Generation gesprochen wird. Ich glaube, das ist etwas, was man so nicht machen sollte, weil wir haben erstmal großes Vertrauen in die Kinder. Kinder sind flexibel, Kinder haben sehr viele Ressourcen und Kinder sind auch, ja, ich möchte sagen, Künstler darin, sich anzupassen. Und wir wissen, dass sehr viele Kinder auch jetzt hier in dieser Krise und in der Pandemie nicht krank werden und die Belastungen aushalten, ohne psychische Störungen zu entwickeln. Dass die Belastungen jetzt hoch sind, ist keine Frage, aber dass man jetzt annimmt, dass durch die verringerte Beschulung und dass durch die verminderten sozialen Kontakte, die jetzt über eine gewisse Zeit vorübergehend bestehen, lebenslange Folgen daraus erwachsen, das ist, glaube ich, so nicht gut, weder wissenschaftlich belegbar. Und ich denke, das ist eine gewisse Dramatisierung, der man so nicht folgen sollte. Auch da, denke ich, müssen wir eher nachdenken über Kinder, die vorher schon hohen Förderbedarf hatten. Da sehe ich deutliche Schwierigkeiten. Wir wissen, dass bei Kindern, die solche Defizite hatten, beispielsweise im Bereich von Autismus, der tiefgreifenden Entwicklungsstörung oder Kinder mit einem anderen motorischen oder sprachlichen Entwicklungsbedarf. Wenn wegen der Pandemie diese Fördermaßnahmen über längere Zeit ausfallen, da gibt es doch, sage ich mal, Entwicklungsfenster, die ganz kritisch sind. Und wenn wir diese Entwicklungsfenster verpassen, wo wir dann auch tatsächlich sehen, dass diese Kinder langfristig Einschränkungen haben können. Also auch hier würde ich keine Pauschalierung empfehlen, sondern ich denke, auch hier muss man genau anschauen, welche Kinder benötigen auch während der Pandemie eine kontinuierliche Unterstützung und Förderung, die ansonsten dann langfristige Folgen haben kann.
Das heißt, Kinder und Jugendliche mit einer grundständigen Gesundheit, die können tatsächlich damit gut umgehen und reifen, also manchmal wird ja diskutiert, dass sie sogar reifen können, wenn sie Probleme überwunden haben. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, das ist ein Konzept, das nennt sich Post-Traumatic Growth. Also die Idee, dass traumatische Ereignisse, von denen man ja meist spricht im Kontext von Belastungsstörungen und langfristigen posttraumatischen Problemen, können natürlich auch dazu führen, dass man reift und Entwicklungen vorantreiben. Und wir sehen ja auch immer wieder, dass junge Menschen, die beispielsweise, wenn sie selbstständig werden, aus dem Haus herausgehen, Beruf ergreifen, das Elternhaus verlassen, dass das oft sehr angstbesetzte Situationen sind und sie aber durch die Erfahrungen dann eben auch Entwicklungen schaffen. Und solche Entwicklungsschritte gibt es in verschiedenen Lebensphasen, beispielsweise Kindergartenbesuch, vom Kindergarten in die Schule, in die weiterführende Schule oder auch Trennungssituationen, wenn es eine neue Familienkonstellation gibt. Und ich glaube, jede dieser potenziellen Belastungssituationen kann zu Einschränkungen führen, aber sie kann auch langfristig förderlich sein und den Kindern langfristig helfen, resilienter zu werden, widerständiger zu werden und auch zukünftige Belastungen besser zu kompensieren.
Jetzt war die ganze Zeit in der Diskussion Schule auf, Kita auf, ja, nein, Infektionsgefahr. Um jetzt die Kinder, gerade die, die vielleicht sonst zu Hause eher Schwierigkeiten hätten, besser aufzufangen, sind Sie denn jetzt zufrieden mit den Ergebnissen, die gestern Abend dann zwischen den Ministern und der Bundeskanzlerin festgehalten wurden und auch, dass die Länder quasi frei entscheiden können, wann sie mit Kita- und Schulöffnung jetzt wieder starten wollen?
Ja, ich weiß nicht, ob der Begriff zufrieden im Kontext der Pandemie überhaupt wirklich gut einsetzbar ist, weil wir ja in dieser sehr unglücklichen Situation sind, dass wir verschiedene Güter abwägen müssen. Das heißt, alles, was wir im Augenblick machen, sind Kompromisse. Und wir haben natürlich im Blick, dass für Kinder es sehr schön wäre, wenn sie bald wieder in die Schulen, in die Kitas zurückkehren könnten, gerade Kinder mit Förderbedarf. Auf der anderen Seite wird, glaube ich, nicht ausreichend diskutiert, dass die Schulschließungen auch einen präventiven Effekt haben. Und hier meine ich nicht nur die Infektionsgefahr, sondern für viele Kinder, und das erleben wir im Alltag sehr häufig, gibt es große Ängste, dass sie schuld dran sein könnten, beispielsweise ihre Großeltern anzustecken. Und diese Schulschließungen dienen natürlich auch dem, dass Kinder nicht erleben müssen, wie ihre Großeltern sterben an dem Virus. Das heißt, es geht hier auch um die Verhinderung von posttraumatischen Belastungsstörungen und wir wollen hier nicht den Kindern aufbürden, dass am Ende sie dafür verantwortlich gemacht werden, dass andere Leute zu Schaden kommen. Also das sind sehr komplexe Fragen und da gibt es keine einfache Antwort und diese Güterabwägungen sind schwierig und was ich gut finde, ist, dass wir die Möglichkeit haben, regional zu reagieren und in den Regionen, wo die Situation es erlaubt, gestuft und mit begleitenden Kontrollmaßnahmen die Schulen wieder zu öffnen. Das ist sicherlich der richtige Weg. Es gibt jetzt die Leitlinie für die Schulöffnung, die vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist. Da hat auch meine Fachgesellschaft dazu beigetragen. Und ich denke, da gibt es sehr viele gute Hinweise, wie man durch begleitende Tests wie auch durch Impfungen der Lehrkräfte hier Gefahren minimiert werden können.
Genau, Sie sprechen diese S3-Leitlinie Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung an Schulen an. Es gab ja durchaus Kritiken, die sagten, naja, das ist doch alter Wein in neuen Schläuchen. Das hatten wir doch. Warum haben wir das eigentlich noch gar nicht so intensiv umgesetzt, auch gerade dieses Testen an Schulen?
Ja, ich denke, das sind viele gute Vorschläge. Das Problem ist, dass diese Strategie nur funktioniert, wenn all diese Maßnahmen zusammen ineinander greifen. Und ein ganz zentrales Element in dem Konzept sind natürlich die Impfungen, die ja für die Kinder im Augenblick noch nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, auch da hoffen wir ja, dass das im Laufe des Jahres möglich sein wird. Aber jetzt, wenn wir auch bald mehr Impfstoff zur Verfügung haben, kann das Ganze dann auch viel besser umgesetzt werden. Insofern ist es, glaube ich, gut, auch wenn nicht alles ganz neu ist, dass wir doch eine abgestimmte Strategie haben, wie verschiedene Maßnahmen ineinander greifen können und dazu beitragen können, dass Kinder wieder in die Schule gehen können.
Also Sie würden am Ende doch sagen, mit einem positiven Blick, wir sind auf dem richtigen Weg und müssen natürlich die möglichen Schäden im Auge behalten. Kann man auch, wenn man tatsächlich bestimmte Patientengruppen, bestimmte Jugendliche und Kinder eben besonders fördert und die nicht hinten runterfallen lässt, aber ein Großteil der Kinder und Jugendlichen, die werden durch diese Krise kommen?
Ich würde sagen, der Großteil der Kinder und Jugendlichen wird zurückblicken können und sagen, das war eine harte Zeit, aber wir haben es geschafft. Und wir müssen unsere Anstrengung fokussieren auf die, die jetzt wirklich Schaden nehmen können. Wir müssen verhindern, dass Suizide auftreten. Wir müssen verhindern, dass psychische Erkrankungen neu entstehen. Wir müssen verhindern, dass psychische Erkrankungen, die entstanden sind, nicht behandelt werden. Und da gibt es große Bemühungen und wir haben ein hervorragendes Versorgungsnetzwerk und sehr viel Engagement, um jetzt auch in der Krise diese Angebote in die Familien reinzubringen, auch wenn es schwierig ist. Ich glaube, was insbesondere wichtig ist, ist eine gute Abstimmung regional zwischen der Jugendhilfe und der Kinder-Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Das heißt, da, wo Familien sozial zu schwach sind oder vielleicht auch so gefährdet sind, dass sie nicht in der Lage sind, sich Hilfe zu holen, da brauchen wir die Jugendhilfe, die sich sehr stark bemüht, in die Familien reinzuschauen, gefährdete Familien zu identifizieren und hier in einer guten Abstimmung dann dafür zu sorgen, dass auch diesen Familien Hilfe zuteil wird. In manchen Regionen funktioniert das hervorragend. In anderen Regionen gibt es sicherlich noch einen hohen Bedarf. Was hinderlich ist, ist sicherlich, dass wir in unserem Versorgungssystem noch zwischen verschiedenen Sektoren Hürden haben. Und da gibt es, das geht jetzt ins Politische, aber wir hoffen ja sehr darauf, dass...
Gehört immer mit dazu.
Ja, dass die dass Sozialgesetzbücher irgendwann mal novelliert werden und zusammengeführt werden, damit wir dann auch solche Hilfen für Kinder aus einer Hand letztendlich und in einem strategischen abgestimmten Prozess besser zur Verfügung stellen können.
Ja, die Sektorengrenzen sind immer wieder ein spannendes Thema, bieten auch einen Anlass für ein ganz eigenes neues Gespräch. In diesem Fall danke ich Ihnen ganz herzlich für den Einblick in die Situation und die bisherigen Erkenntnisse zur Kindergesundheit, zur seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Vielen Dank.
Sehr gerne.